Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Es gibt zwei strahlende Gesichter an diesem Abend, obwohl momentan nur der Ministerpräsident von Brandenburg wirklich Grund zum Lachen hat und Christine Lieberknecht aus Thüringen um ihren Chefsessel noch bangen muss. Guten Abend zu den Tagesthemen. Vor 5,5 Stunden haben die Wahllokale geschlossen und noch immer steht nicht fest, wer künftig in Thüringen Ministerpräsident wird. Die CDU-Amtsinhaberin hat zwar die meisten Stimmen erhalten, weiß aber noch nicht, ob ihr bisheriger Koalitionspartner, die SPD, auch mit ihr weitermachen will. Und selbst wenn, wäre es eine äußerst knappe Mehrheit. Und damit direkt zu Jörg Schönborn in unserem Wahlstudio in Potsdam. In Thüringen könnte mit Bodo Ramelow zum ersten Mal ein linker Ministerpräsident eines Bundeslandes werden. Dort hatte den Abend über Rot-Rot-Grün dieselbe bescheidene Mehrheit wie Schwarz-Rot. Hat sich daran noch etwas geändert?
Ja, kein Ende der Bescheidenheit. Im Gegenteil, es ist jetzt amtlich. Und ich zeige Ihnen zunächst die Säulen des vorläufigen amtlichen Endergebnisses. Das zeigt die CDU mit leichten Gewinnen als stärkste Partei, 33,5. Die Linke mit 28,2. So stark waren Linke oder PDS noch nie bei einer Landtagswahl. Die SPD 12,4, ein Desaster. FDP nicht mehr im Landtag, Grüne mit 5,7 drin und die AfD kommt auf 10,6%. 91 Sitze hat der Landtag in Erfurt künftig. Das heißt, mit 46 Sitzen hat man diese hauchdünne Einstimmenmehrheit. Und das ist genau die Situation, die sich für beide politisch diskutierten Koalitionen ergibt, für Schwarz-Rot und für Rot-Rot-Grün. Ich muss ganz ehrlich sagen, je länger wir heute Abend hier im Wahlstudio darüber diskutiert haben, desto klarer ist uns geworden, dass das eigentlich ein Himmelfahrtskommando ist. Frau Lieberknecht hatte vor 5 Jahren 3 Stimmen mehr als nötig und ist trotzdem 2-mal nicht gewählt worden. Heide Simonis hat sowas in Kiel probiert. Es gibt zwar knappe Einstimmenmehrheiten im Moment in Niedersachsen und Schleswig-Holstein, aber in der Geschichte der Länder in den letzten Jahren gibt es eigentlich, wir haben kein Beispiel gefunden, wo das mal eine Legislaturperiode geklappt hätte.
Schauen wir noch mal auf die SPD, denn die hat in Thüringen einen regelrechten Absturz erlebt. Sie haben es gezeigt. Wie ist der zu erklären?
Ja, zunächst muss man, glaube ich, das Ausmaß noch mal illustrieren. Die SPD war eine Partei, ich habe mal die Kurve der Wahlergebnisse seit 1990 für die SPD aufgezeigt, die es durchaus mal fast bis 30% geschafft hat. Und der deutlichste Ausdruck dieser Wahlniederlage ist der Blick auf die Wählerwanderung für die SPD. Da sieht man nämlich, dass es vor allen Dingen, hoppala, jetzt sind wir in Brandenburg gelandet, da habe ich ein bisschen zu schnell gedrückt. Da sieht man nämlich, dass es hier diesen Wählerabstrom zur Linken gibt als stärkste Verlustquelle. 26.000 Stimmen auch zur AfD. Aber im Grunde Flucht von der SPD in alle Richtungen. Und ich deute diese Wählerwanderung so, dass dieser Spagat für die Wählerinnen und Wähler vor der Wahl nicht zu wissen, geht es nachher als Unterstützung in Richtung CDU oder geht es als Unterstützung in Richtung Linke, die Wählerschaft einfach zerrissen hat und ganz offensichtlich ein schwerer taktischer Fehler war.
Danke fürs Erste, Jörg Schönborn. Wir sprechen uns gleich noch mal dann zu den Ergebnissen in Brandenburg. Diese beiden könnten also in Thüringen künftig die Landesregierung führen. Doch ob Christine Lieberknecht Ministerpräsidentin bleibt oder Bodo Ramelow ihr Nachfolger wird, das liegt auch in den Händen der Sozialdemokraten. Obwohl die SPD, wir haben es gesehen, ihr miesestes Ergebnis bekam, und zwar seit 1990, wird sie entscheiden über Macht und Opposition. Doch was sich komfortabel anhört, könnte aus SPD-Sicht ein Desaster werden. Weitermachen mit Frau Lieberknecht und vielleicht noch mehr Wähler verlieren oder es mit Herrn Ramelow versuchen, der, wenn er auch im Wahlkampf mal mit Marx-Büste unterm Arm durch die Gegend gelaufen ist, schon jetzt ziemlich sozialdemokratisch wirkt. Kathi Obermann mit Reaktionen aus Erfurt.
18 Uhr. Bei der SPD setzt Schockstarre ein, Fassungslosigkeit. Das Ergebnis, eine Ohrfeige für die Sozialdemokraten. Mit etwas mehr als 12% fährt die Partei das schlechteste Ergebnis aller Zeiten in Thüringen ein. Die Spitzenkandidatin ringt nicht mal mehr um Fassung.
Mir geht es nicht gut. Es ist ein enttäuschendes Ergebnis. Wir haben gut vorgelegt in den letzten 5 Jahren und haben auch die Themen genau gesetzt, wie Menschen in Thüringen sie bestimmt haben, nämlich Thema Bildung, Wirtschaft, Arbeitsplätze und auch Soziales.
Aber überzeugt hat das die Wähler offenbar nicht. Keine Frage, die SPD ist der Wahlverlierer in Erfurt. Doch paradoxerweise kommt genau ihr bei der Regierungsbildung die entscheidende Rolle zu. Weder ihre CDU noch seine Linke können ohne die SPD regieren, auch wenn sich beide schon mal als Gewinner feiern lassen.
Wir haben vor allen Dingen ein Ziel erreicht. Rot-Rot hat in diesem Land keine Mehrheit. Wir wollen keine Mehrheit.
Ja, es ist ein großer Abend. Wir, die Linke in Thüringen, haben die Wahl gewonnen.
So weit, so verwirrend. Die politische Gemengelage ist denkbar schwierig. Ein Patt, bei dem entweder Rot-Rot-Grün oder Schwarz-Rot mit einer winzigen Mehrheit regieren könnten. Dazu noch mit einer verunsicherten SPD. Die einzig demokratisch komfortable Koalitionsmehrheit könnte ein schwarz-rot-grünes Bündnis sein, die sogenannte Afghanistan-Koalition. Doch von der wollen die Grünen nichts wissen.
Es gibt in Jena auf kommunaler Ebene eine schwarz-rot-grüne Koalition, die gut zusammenarbeitet. Auf kommunaler Ebene geht es. Auf Landesebene kann ich mir das im Augenblick schwerlich vorstellen, worum es tatsächlich geht. In Thüringen ist die Frage, inwieweit Umwelt- und Klimaschutz eine starke Stimme bekommt.
10,0!
Das Ergebnis der AfD, ein echter Kracher. Zweistellig, das hätte selbst der Spitzenkandidat nicht erwartet. Entsprechend pathetisch seine Tonlage.
Wir sind in die Politik gegangen, weil wir für unsere Kinder und unser Land eine Zukunft wollen. Und weil wir das Gefühl haben, dass in diesem Land eine Politik betrieben wird, die die Zukunft unseres Landes nicht sichert, sondern sie verhindert, liebe Freunde.
Sie müssen in Zukunft draußen bleiben. Die FDP hat den Einzug in den Landtag nicht wieder geschafft. Wer nun in Thüringen regieren wird, sollen die SPD-Mitglieder entscheiden. Das Wählen geht also weiter.
Ja, und im Gegensatz zu Thüringen sind die Verhältnisse in Brandenburg deutlich klarer. Deswegen gehen wir direkt wieder zu Jörg Schönborn ins Wahlstudio. In Brandenburg kann die SPD erneut den Ministerpräsidenten stellen. Wie überzeugend ist Ihr Wahlerfolg dort?
Zunächst mal hat sie eindeutig das größte Türmchen, wenn wir uns das vorläufige amtliche Endergebnis angucken. Sie hat zwar, siehe links unten, 1,1 Punkte verloren, aber mit 31,9% das höchste Ergebnis. Linke und CDU haben die Plätze getauscht, CDU jetzt zweitstärkste Kraft. Wir sehen auch hier eine besonders starke AfD mit 12,2%, aber Schwarz kann als Unterstützer der Sozialdemokraten den Ministerpräsidenten wählen. Links könnte als Unterstützer der SPD den Ministerpräsidenten wählen. Also da gibt es zwei klare politische Optionen. Man muss allerdings sagen, dass wir hier in Brandenburg mit gut 47% die zweitniedrigste Wahlbeteiligung bei einer deutschen Landtagswahl überhaupt haben. Und das heißt, selbst die 30% SPD hat eine ziemlich dünne Stimmenbasis und hat noch nie so wenige Wählerstimmen in Brandenburg gehabt. Ich will auch das kurz mit einer Kurve noch mal verdeutlichen. Das sind die Landtagswahlen in Brandenburg. Da waren es mal über 400, sogar über 450.000 Stimmen beim letzten Mal. Jetzt sind noch 315.000 übrig geblieben. Also klar, politisch ist das ein Sieg, aber die Wählerbasis ist ziemlich schmal geworden.
Die AfD hat in Brandenburg ihr bislang bestes Ergebnis eingefahren und auch in Thüringen war sie aus dem Stand zweistellig. Ist diese Partei dabei, sich dauerhaft zu etablieren?
Das ist die Frage, die uns alle beschäftigt. Geht es Ihnen wie vielen anderen Protestparteien, die kurz aufgeflammt sind und dann früher oder später wieder in der Versenkung verschwanden? Ich habe ein paar Antworten gesucht. Zunächst mal lohnt es sich, die Wählerwanderung anzugucken. Das hier ist das Beispiel Brandenburg. In Thüringen sieht sie ganz ähnlich aus. Da sieht man, es gibt von Linker und CDU und den übrigen Parteien deutliche Zuströme. Aber es ist eigentlich das ganze politische Spektrum von konservativ bis links, das die AfD als Potenzial für sich genutzt hat. Noch was fällt auf. Sie hat eine junge Wählerschaft, nicht wie rechtsextreme Parteien nur die ganz Jungen, so bis Mitte 20. Auch hier Beispiel Brandenburg, Durchschnittswert um die 12. In den 30er und 40er Jahren Stimmanteile von 15-16%. Und nur bei den ganz Alten hat sie Probleme. Das deutet darauf hin, dass da doch eine breitere Basis ist. Ich glaube, dass es im Moment für die AfD deshalb eine so ungewöhnlich breite Sympathie gibt, weil sie sich einfach politisch noch nicht festgelegt, sondern ganz viele Felder besetzt hat. Ich will Ihnen zum Schluss zeigen, was die Wähler in Thüringen und Brandenburg insgesamt über diese Partei denken. Das sind wohlgemerkt nicht diejenigen, die AfD angekreuzt haben, sondern alle. Und da sagen 60%, es geschieht den anderen Parteien recht, dass die AfD die Politik aufmischt. Also Stichwort Denkzettel. Da sagen 59%, die AfD löst zwar keine Probleme, aber nennt die Dinge wenigstens beim Namen. Stichwort, sie scheint irgendwie den richtigen Nerv zu treffen. Und 41% fänden es gut, und das ist ja nun auch passiert, wenn sie in den Landtag einzieht. Also man sieht, da ist schon eine relativ breite Basis. Ich glaube aber, je konkreter die Politik wird, je klarer und profilierter das politische Handeln, desto mehr werden viele von den Menschen, die jetzt Sympathie haben, denken, naja, genau das will ich nicht.
Mhm. Vielen Dank, Jörg Schönborn nach Potsdam. Ja, wie geht es in Brandenburg weiter? In der inoffiziellen Hymne von Brandenburg heißt es, steige auf, du roter Adler. Überall im Land ist der rote Vogel zu finden, im Wappen, auf der Fahne wie auch im Landtag. Und da scheint es nur allzu konsequent zu sein, wenn sich die Landesregierung die Farbe des Tieres weiterhin anpasst und mit dem Adler Ton in Ton daherkommt. Ob weiterhin dunkelrot oder doppelrot eingefärbt, steht heute Abend allerdings ja noch in den Sternen. Den Abend und die Reaktion in Brandenburg hat Justus Kliss beobachtet.
Die langjährigen Landesväter Manfred Stolpe und Matthias Platzeck sind stolz auf das Wahlergebnis ihres Ziehsohns Dietmar Woidke, der vor einem Jahr Hals über Kopf die Nachfolge von Matthias Platzeck antrat, damals mit gemischten Gefühlen.
Wir haben geschafft, was ich persönlich vor 12 Monaten fast noch nicht für möglich gehalten hätte. Wir sind weiterhin die Brandenburg-Partei.
Dietmar Woidke, der alte und neue Ministerpräsident in Brandenburg, kann sich den Koalitionspartner nun aussuchen. Und das Buhlen hat schon begonnen. Michael Schirak von der CDU macht vor laufenden Kameras den ersten Antrag.
Wenn Herr Woidke das wahrmacht, was er gesagt hat, in Sondierungsgesprächen nehme ich das gerne auf. Wir in ernsthaften Sondierungsgespräche gehen. Ich glaube, Brandenburg braucht auch eine stabile Regierung mit einer ordentlichen zukünftigen Aufgabe. Und der stelle ich mich.
Trotz herber Verluste sieht der linke Spitzenkandidat und bisherige Finanzminister in Brandenburg Christian Görke Rot-Rot weiter als Erfolgsmodell.
Wir haben ja gemeinsam vieles auf den Weg gebracht in diesem Land. Nur die Erfolge sind möglicherweise eher bei den Sozialdemokraten verortet worden.
Erfolg, das hatte heute vor allem die AfD mit Spitzenkandidat Alexander Gauland. Der 73-Jährige erklärt sich den Zuspruch dadurch, dass die AfD offenbar mit Themen wie Sicherheit und Grenzkriminalität gepunktet hat. Und nicht nur damit.
Das sind die Themen, die uns nach vorne gebracht haben, aber natürlich auch die Problematik Flüchtlinge, Zuwanderung.
Axel Vogel von den Grünen, die erneut in den Landtag einziehen, nimmt die AfD als politische Herausforderung an.
Der Herr neben mir ist ja quasi der Gegenpol von uns. Die AfD, die blinkt ja nicht nur rechts, die will ja tatsächlich rechts abbiegen.
Die Ausfahrt muss nun die FDP nehmen. Sie ist nicht mehr im Brandenburger Landtag vertreten.
Und ich begrüße jetzt den amtierenden Ministerpräsidenten in Brandenburg, Dietmar Woidke. Guten Abend, Herr Woidke.
Schönen guten Abend, Frau Miaska.
Herr Woidke, Sie verfolgen ja offenbar die Strategie, mit den Linken regieren heißt die Linken im Griff haben, oder?
Also das Wahlergebnis könnte heute darauf hindeuten, aber wir haben sehr kollegial zusammengearbeitet in den letzten Jahren und ich glaube, wir haben das Land auch gut vorangebracht. Wir haben die Arbeitslosigkeit deutlich abgesenkt. Wir haben im letzten Jahr das höchste Wirtschaftswachstum gehabt und haben dieses Jahr mit den Linken erstmalig Schulden zurückbezahlt.
Aber die Linken sagen auch,
das hätte vor einigen Jahren keiner für möglich gehalten.
Herr Woidke, die Linken haben auch schon mal beklagt, sie hätten als kleiner Koalitionspartner es mit Ihnen sehr schwer gehabt. Also geht es jetzt weiter mit den Linken oder würden Sie auch die CDU in Betracht ziehen?
Also wir werden morgen ganz in Ruhe das Wahlergebnis von heute Abend auswerten. Und ich habe heute beiden Vorsitzenden, beiden Spitzenkandidaten, sowohl Herrn Schirak von der CDU als auch Herrn Görke von den Linken, das Angebot gemacht, in der kommenden Woche schon in Sondierungsgespräche zu gehen. Allerdings werden sich auch bei beiden Partnern, bei beiden haben sich die Wahlziele nicht erfüllt. Sowohl die CDU ist nicht so eingekommen, wie sie es erhofft hatte. Genauso ist es bei den Linken. Werden sich erstmal in den Gremien drüber reden, aber dann wird man sehen, mit wem wir dann in die Gespräche gehen. Ich bin offen für beide, für Gespräche und dann sollten wir relativ schnell in Koalitionsverhandlungen kommen,
aber
weil
Sie
wir schnell
doch,
wieder stabile Verhältnisse
Sie doch eigentlich,
brauchen.
Ich ahne schon, Sie müssten heute Abend eine Art von Gefühl haben. 5 Wochen vor der Wahl haben Sie mal gesagt, Sie sehen gar keinen Grund, den Partner zu wechseln. Ist das immer noch so?
Das habe ich gesagt, das ist ein Satz, den habe ich dann hinterher dreimal habe ich gesagt, den würde ich so nicht wieder sagen, aber das wurde dann nicht berichtet. Aber davon mal abgesehen, es geht um die Zeit, die jetzt hinter uns liegt. Das sind 5 Jahre erfolgreiche Arbeit in der Regierung mit den Linken zusammen, das muss man sagen. Dieses Land ist deutlich vorangekommen. Aber es geht in den kommenden 5 Jahren um neue Herausforderungen und wir werden sehr genau prüfen, mit welchem Partner wir die Herausforderungen für die kommenden Jahre erfüllen können.
Herr Woidke, nicht einmal die Hälfte aller Wahlberechtigten ist zur Wahl gegangen. Ärgert Sie das als Landesvater?
Das ärgert mich gerade als jemand, der vor 25 Jahren in der DDR sich sehr dafür eingesetzt hat, dass endlich freie demokratische Wahlen möglich sind. Wir haben in diesem Jahr 25 Jahre Mauerfall und vor dem Hintergrund ist das schon ein Denkzettel für alle Demokraten in diesem Land. Wir müssen darüber nachdenken, wie können wir die Wahlbeteiligung wieder erhöhen. Und das betrifft ja nicht nur die SPD. Wir müssen da gemeinsam drüber nachdenken. Aber es ist natürlich auch ein Thema gewesen in den letzten Wochen. Die Umfragen sagten immer deutlich, sehr stabile Verhältnisse. Die Sieger stehen schon fest. Und das hilft natürlich dann auch nicht in der Mobilisierung.
Die AfD zieht mit einem zweistelligen Ergebnis in den Landtag. Und die Wählerwanderung zeigt, dass 11.000 bisherige SPD-Wähler sich für die Alternative entschieden haben. Die AfD ist also nicht nur für die Union ein Problem.
Sie ist für alle demokratischen Parteien eine große Herausforderung. Es ist eine populistische Partei und ich füge hinzu, wahrscheinlich auch eine rechtspopulistische Partei. Was genau da drin steckt, das wissen wir nicht. Es ist sozusagen momentan noch eine Blackbox. Aber das wird sich in den kommenden Monaten sehr schnell zeigen. Also was in den letzten Wochen auffällig war, war, dass gegen Asylbewerberheime gehetzt worden ist und vieles andere mehr. Also eine Wortwahl, die von der NPD keine andere wäre. Und deswegen wird sich zeigen müssen, was die AfD denn wirklich ist. Und das wird ein spannender Prozess werden, ja nicht nur hier, sondern auch in Sachsen oder in Thüringen. Aber ich glaube schon, dass wir mit den Populisten hier auch im Landtag gut umgehen werden.
Und ich danke Dietmar Woidke in Brandenburg.
Alles Gute. Dankeschön.
Das Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Ja, wie mit der AfD umgehen, das fragen sich jetzt natürlich auch viele in Berlin. Vor allem die Union dürfte ernüchtert sein, verliert sie doch mit am meisten Stimmen an die Alternative für Deutschland. Bislang hat man dort versucht, die AfD mit einem Igitt-Image kleinzureden. Doch nachdem die AfD nach Sachsen nun in den 3. Landtag eingezogen ist, werden alle Parteien mit Ignorieren nicht mehr weiterkommen. Tim Herden zeigt die Reaktion in Berlin.
Ein Traum droht zu zerplatzen. Erst Jubel bei der Linken, als der Balken für die Partei in Thüringen wächst, doch dann Ernüchterung. Bei SPD und Grünen steht ein Minus bei den Zahlen. Noch gibt es eine kleine Hoffnung auf den ersten linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow.
Wenn es heute Abend nicht reicht, dann liegt es an der Schwäche von SPD und Grünen. Dann müssen wir das akzeptieren. Das wäre bitter.
Bitter ist vor allem der Abend für die SPD. Keine Stimmenzuwächse, sondern in Thüringen sogar eine herbe Niederlage. Bundespolitische Vorzeigeprojekte wie Mindestlohn und Rente mit 63, der Wähler belohnt sie nicht. Gabriel zeigt seine Art von Führungsstärke, schickt über die Medien die Thüringer Parteispitze in die Wüste.
Dort wird es eine Analyse der Wahlen geben müssen. Man soll sich, finde ich, vor Ort auch Zeit lassen dafür. Und dann wird es einen Neuanfang geben müssen.
Alle, egal ob rechts oder links, knabbern wie schon nach der Sachsenwahl am erneuten AfD-Schock. Diesmal zweistellig in Thüringen und Brandenburg. Doch statt Erklärungsversuchen gibt es Schlagworte.
Wir müssen offensiv unser Gegenmodell klar machen. Das Gegenmodell ist für Europa. Das Gegenmodell ist gegen eine Verherrlichung der DDR und vielen, was in diesem Wahlkampf stattgefunden hat.
Das ist nichts, was uns ruhig schlafen lassen kann, sondern hier sind alle aufgefordert, die Auseinandersetzung mit offenem Visier mit der AfD aufzunehmen.
Die AfD hat übrigens bei allen Parteien abkassiert und Parteichef Lucke freut sich über die gestiftete Verwirrung im deutschen Parteiensystem.
Jetzt zunächst mal freuen wir uns natürlich, dass die Bürger ganz eindeutig für eine politische Erneuerung in unserem Land gestimmt haben. Wir erscheinen jetzt noch einmal bessere Wahlergebnisse erzielt zu haben, als das in Sachsen ja schon der Fall gewesen ist. Das gibt uns also enormen Rückenwind.
Im Gegensatz dazu geht der steile Absturz der FDP weiter, auch wenn Parteichef Lindner tapfer anredet gegen eine Reise ohne Wiederkehr.
Wir hatten auch in der Vergangenheit ja Durststrecken. Ich denke an die 1990er Jahre. Jetzt geht es darum, die FDP als ein bürgerliches politisches Angebot wieder attraktiv zu machen.
Am Ende des Wahlabends ist keine der sogenannten etablierten Parteien wirklich glücklich. Vielmehr macht sich rund um den Berliner Reichstag Ratlosigkeit breit über den Wähler, das offensichtlich unbekannte Wesen.
Der Aufstieg der AfD und die Aufgaben der anderen Parteien. Ein Kommentar von Claudia Nothelle vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Nein,
Ich kann mich nicht damit abfinden. Es gehört nicht zu einer modernen Demokratie in Deutschland, eine Partei rechts von der Union zu haben. Ich kann mich nicht entspannt zurücklehnen, wenn sie gleich beim ersten Anlauf ein zweistelliges Wahlergebnis bekommt. Sachsen, Brandenburg, Thüringen, 3 Siege in Folge. Eine Herausforderung vor allem für die CDU, aber auch für SPD und Linke. Sie alle haben Wähler an die Rechtspopulisten verloren. Deren Themen sind klar gesetzt. Grenzkriminalität, Zuwanderung und die Eurokrise. Die Alternative für Deutschland spricht hochemotional besetzte Punkte an, die andere Parteien lieber nur sehr leise diskutieren. Fast 100% der AfD-Wähler sagen laut unserer Umfrage über ihre Partei, sie löst keine Probleme, nennt aber die Dinge beim Namen. Das heißt, dass die Partei Themen in die politische Diskussion bringt, die bisher nicht in der Form auf der Agenda stehen. Und genau da liegt die Herausforderung für die anderen Parteien. Sie müssen sich der Debatte stellen. Es gibt gute Gründe für den Euro, gute Gründe für offene Grenzen und für Zuwanderung. Sie müssen nur auch genannt werden, klar und deutlich, immer wieder. Das heißt in meinen Augen nicht, dass die CDU nun deshalb wieder weiter nach rechts wandern soll. Aber Sie und die anderen Parteien dürfen keine Angst haben vor den Problemen, die den Menschen Angst machen und von denen die Rechtspopulisten profitieren. Es geht darum, nach Lösungen zu suchen und dort, wo sich keine schnellen Lösungen anbieten, Schwierigkeiten zu benennen. Ehrlichkeit ist angesagt. Dennoch, die AfD wird uns zumindest einige Zeit erhalten bleiben, so befürchte ich. Und auch wenn sie nicht zwingend zur Parteienlandschaft gehört, unsere Demokratie hält das aus.
Claudia Notelle kommentierte. In Schweden wurde heute auch gewählt. Bei den dortigen Parlamentswahlen zeichnet sich ein Machtwechsel ab. Damit beginnen die Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Die Sozialdemokraten von Spitzenkandidat Löfven erreichten mehr als 31% der Stimmen. Das von ihnen angeführte Mehrparteienbündnis mit Grünen und Linken kam auf 43,5%. Ministerpräsident Reinfeldt räumte seine Niederlage ein und kündigte seinen Rücktritt an. Seine konservativ-liberale Koalition kam auf 39,5%. Die rechtspopulistischen Schwedendemokraten wurden mit 13% drittstärkste Kraft. In Nordkorea ist ein US-Bürger vom obersten Gericht zu 6 Jahren Lagerhaft verurteilt worden. Der 24-Jährige soll illegal ins Land eingereist sein, um zu spionieren. Bei seiner Ankunft im April habe er seinen Pass zerrissen, um in Haft genommen zu werden und den Gefängnisalltag kennenzulernen. Derzeit werden insgesamt 3 Amerikaner in Nordkorea festgehalten. Die USA vermuten, dass Pyongyang politische Zugeständnisse erzwingen will. In Berlin haben tausende Menschen ein Zeichen gegen Antisemitismus gesetzt. Auch Bundeskanzlerin Merkel und Bundespräsident Gauck nahmen an der Kundgebung teil. Merkel sagte, wir wollen, dass sich Juden in Deutschland sicher fühlen. Jüdisches Leben sei Teil deutscher Identität. Zu der Veranstaltung aufgerufen hatte der Zentralrat der Juden. Anlass waren antisemitische Äußerungen in Deutschland, die im Verlauf der israelischen Offensive im Gazastreifen laut geworden waren. Erinnerung an den Besuch von US-Bürgerrechtler Martin Luther King vor 50 Jahren. Bundespräsident Gauck, Berlins regierender Bürgermeister Bovereit und US-Botschafter Emerson nahmen an einem Gedenkgottesdienst in der St. Marienkirche in Berlin-Mitte teil. Martin Luther King hatte hier am 13. September 1964 vor hunderten Menschen in einer Rede unter anderem den Bau der Berliner Mauer verurteilt.
Wir blicken nach Großbritannien. Möglicherweise wird nach den Amerikanern nun auch der britische Premier Cameron die Terrororganisation Islamischer Staat im Irak stärker bekämpfen, als ihm bisher lieb war. Im Internet ist schon wieder ein Video aufgetaucht, das die Enthauptung einer Geisel durch einen IS-Kämpfer zeigt. Nach 2 amerikanischen Journalisten wurde nun ein britischer Entwicklungshelfer getötet. Sind jetzt auch Kampfflugzeuge aus Großbritannien über dem Irak nur noch eine Frage der Zeit? Über den feigen Mord an einem, der nur helfen wollte, und die Reaktion aus London berichtet Lida Askari.
David Haynes wollte helfen. Im ehemaligen Jugoslawien, in Libyen, im Südsudan und zuletzt eben in Syrien. Nun ist er tot, ermordet von den Kämpfern der Terrororganisation Islamischer Staat. Haynes war Entwicklungshelfer, hier Archivaufnahmen aus dem Jahr 2003. Er ging dorthin, wo es gefährlich war, und wo ihn die Leute brauchten. Das erfüllte ihn, sagt sein Bruder. Wenn ich sagen würde, mein Bruder sei ein Heiliger gewesen, dann wäre es gelogen. Er hatte viele Fehler, wie wir alle, aber er versuchte, ein besserer Mensch zu sein. Im März 2013 war Haynes in Syrien. Dort suchte er neue Standorte für Flüchtlingscamps, als bewaffnete IS-Kämpfer ihn in ein Auto zwangen und verschleppten. Gestern Abend tauchte dann im Netz ein Video auf, das die Hinrichtung des 44-jährigen Familienvaters zeigt. Heute nun bestätigt die britische Regierung die Echtheit der Aufnahmen.
David Haynes was a British hero.
David Haynes war ein britischer Held. Die Tatsache, dass ein Entwicklungshelfer entführt, gefangen gehalten und brutal ermordet wurde, zeigt, wofür die Organisation steht. Sie sind keine Muslime, sie sind Monster. David Haynes' Ermordung, Vergeltung für die Kooperation der Briten mit den Amerikanern im Kampf gegen IS, so die Botschaft der Entführer. Ihnen drohte der britische Premier heute, die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen. Wir müssen uns dieser Bedrohung stellen. Schritt für Schritt müssen wir sie zurückdrängen, zerschlagen und schließlich zerstören, wofür der IS steht. David Haynes wollte Menschen in Not helfen. Jetzt ist er die dritte westliche Geisel, die vor laufender Kamera ermordet wird. Haynes hinterlässt Ehefrau und zwei Kinder.
Wir kommen zum Sport und der Fußball-Bundesliga. Da steht der Hamburger SV für eine ganz besondere Art der Beständigkeit. Die Mannschaft macht nämlich genau da weiter, wo sie in der letzten Saison aufgehört hat. Katja Wunderlich.
Ja, also nach diesem katastrophalen Saisonstart steht der Bundesliga-Dino jetzt schon wieder mit dem Rücken zur Wand und ein Ende der Krise scheint nicht in Sicht. Nach der heutigen 0-2-Niederlage im Nordderby bei Hannover 96 ist der HSV nach dem dritten Spieltag immer noch ohne Sieg und Tor und hat die rote Laterne als Tabellenletzter übernommen. Dass es jetzt ziemlich ungemütlich wird an der Elbe, weiß auch der Trainer.
Das ist ein Best-of Mirko Slomka. Heitere Bilder waren heute nicht zu bekommen. Sein HSV so früh, schon so weit unten.
Für mich bedeutet das, dass wir noch intensiver daran arbeiten müssen, dass wir die Schwächen abstellen und unsere Torausbeute deutlich verbessern. Und 0 Tore in der Bundesliga ist ein bisschen wenig.
Dabei war Hamburg heute mit 7-9 angetreten. Stammtorwart AD René Adler etwa musste von der Bank aus zusehen, wie die spielten, wieder keine Tore schossen. Das ist ein Best-of der HSV-Offensive. Zunächst glücklos, dann überharmlos, bis hin zu hoffnungslos.
Ich kann jeden HSV-Anhänger oder jeden, auch der im Verein beteiligt ist, natürlich verstehen, wenn im Moment sehr sauer sind oder auch frustriert. Aber wichtig ist jetzt auch, weil wir auch viele neue Spieler heute auch geholt haben, auch heute am Platz standen, eine Woche trainiert. Jetzt müssen wir ein Gefüge reinbringen. Jetzt müssen wir einfach die Struktur in der ganzen Mannschaft, Kompaktheit einfach auch schaffen.
Die Löcher in der Defensive nutzte Hannover umso konsequenter aus. Das 1-0 durch Leon Andreasen und wenig später Arthur Sobiek zum 2-0 Endstand. Bereits nach 24 Minuten war das Spiel für Slomka gelaufen. Und das nicht nur vor den Augen des Bundestrainers, sondern vor allem vor den Augen der kritischen Führungsriege des HSV.
Wenn man Tabellenletzter ist in der Bundesliga, dann muss man sich über den Hohn und den Spott keine Sorgen machen. Ich bin stark genug, um das auszuhalten. Das habe ich schon mehrfach gezeigt und bewiesen. Und ich glaube, dass die Mannschaft heute auch bewiesen hat, dass ein wenig Zeit und Geduld hier auch an den Tag gelegt werden muss, um die entscheidenden Kniffe zu haben, diese Mannschaft dann auch siegreich zu gestalten.
Nur wer Hamburg kennt, der weiß, es ist fraglich, ob er diese Zeit auch bekommt.
Aufatmen darf dagegen der FC Augsburg. Die Schwaben hatten mit 2 Niederlagen und 0 Punkten aus den ersten beiden Spielen ebenfalls einen klassischen Fehlstart in die neue Bundesliga-Saison. Aber mit dem 1-0-Sieg bei Eintracht Frankfurt ist der Mannschaft von Trainer Weinziel jetzt die Wiedergutmachung gelungen. Und der Held des Tages feierte den ersten Augsburger Dreier auf seine ganz besondere Weise.
Was für ein Jubel! Raul Bubadia schenkt seinem FC Augsburg den ersten Saisonsieg und widmet das Tor des Tages beim 1-0 in Frankfurt seinem kranken Vater. Daheim in Argentinien.
Das war extra für meinen Vater, weil er geht nicht so gut. Und dann, wir haben heute per SMS gesprochen und ich habe ein Tor versprochen und ich habe einfach so gemacht.
Versprochen ist versprochen. Bobadilla und sein Schuss ins Glück in der 49. Minute. Doch es hätte alles ganz anders kommen können. Denn in der ersten Halbzeit hätte es bei dieser Szene Elfmeter für Frankfurt geben müssen. Heftige Proteste der Eintracht-Spieler. Zu Recht, denn Augsburgs Chor mit dem rabiaten Textiltest bei Eintracht-Stürmer Katletz. Doch der fällige Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Gräfe blieb aus. Denn Gräfe war die Sicht versperrt, im Gegensatz zum vierten Schiedsrichter Patrick Ittrich, hier mit Eintracht-Trainer Schaaf. Ittrich hatte sogar Elfer, Elfer in sein Sprechfunkgerät gebrüllt, doch seine Sprechverbindung zu Schiedsrichter Gräfe war kaputt. Und so verhallte die Wahrheit irgendwo im Nirgendwo. Bitter für Frankfurt, auch wenn sich Gräfe nach dem Spiel entschuldigte.
Ja, das ehrt ihn sicherlich. Ich finde es okay, wenn einer eben auch, Herr Gräfe auch in der Form kommt und sagt, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, und das akzeptiert man dann auch, diese Entschuldigung.
Und die Eintracht musste auch die Niederlage akzeptieren. Denn die Augsburger hatten vor allem in der zweiten Halbzeit die klar besseren Torchancen. Allein Tobias Werner scheiterte zweimal am Pfosten des Frankfurter Tores. Und so ging der Augsburger 1:0-Sieg in Ordnung. Freude vor allem bei der Nummer 25, Raul Bubadia, über sein Tor des Tages und das eingelöste Versprechen an den kranken Vater daheim in Argentinien.
Die Tabelle. Leverkusen aufgrund der besseren Tordifferenz an der Spitze vor München und Hannover. Einen Punkt dahinter Dortmund. Es folgen Mönchengladbach und Paderborn. Die zweite Hälfte wird angeführt von Frankfurt, dann Bremen, Augsburg, Wolfsburg und Freiburg. Schalke, Stuttgart und Hamburg belegen die letzten drei Plätze.
Wenn es in diesem Jahr eine deutsche Sommerwettermeisterschaft gegeben hätte, hätte gefühlt wohl irgendein Ort aus dem Norden gewonnen. Denn dort schien sehr oft die Sonne, während es im Süden regnete. Carsten Schwantke, habe ich das richtig gefühlt? Und wie beginnt denn die neue Woche?
Ja, nicht nur gefühlt. Es ist erstmal vollkommen richtig gefühlt und auch wurde richtig gemessen. Den meisten Sonnenschein gab es an der Ostseeküste. Aber jetzt aktuell ist es einmal genau umgekehrt. Den kräftigsten Regen haben wir nämlich im Norden hier. Ziemlich kräftige Regenschauer auch mit Gewittern von Hamburg rauf nach Schleswig-Holstein. Und außerdem zieht ein zweites Gewitter gerade vom Riesengebirge Richtung Oberlausitz. Außerdem bildet sich in dieser Nacht noch dichter Nebel, den wir morgen früh und morgen Vormittag dann vor allem in Thüringen und in Sachsen finden. Zum Teil auch im Südwesten und Westen. Und wir haben natürlich auch morgen noch eine Regenschauerlinie, die zieht sich etwa von der Nordsee über den Harz hinweg in Richtung Thüringer Wald und Vogtland. Im Laufe des Nachmittags schiebt sich dann diese Regenschauerlinie ein bisschen weiter in den Nordwesten. Dahinter, sprich im gesamten Nordosten, wird es dann sehr sonnig. Aber auch im Südwesten wird es zum Nachmittag hin freundlicher. Die Sonne kommt häufiger hervor. Die Temperaturen erreichen überall höhere Werte. Das heißt, in der Mitte unter den Wolken bis zu 23 Grad, im Südwesten bis 25, im Osten sogar bis zu 26 Grad. Kurz noch ein Blick auf die weiteren Tage. Am Dienstag letzte Schauer und Gewitter im Westen. Danach viel Sonnenschein und Temperaturen bis zu 27 Grad.
Danke, Carsten. Und das war's von uns heute in den Tagesthemen. Hier geht's jetzt weiter mit Titelthesen Temperamente. Die nächste Tagesschau meldet sich gegen 2.20 Uhr. Und ab morgen begrüßt Sie an dieser Stelle wieder Thomas Roth. Wir wünschen eine schöne und sehr sonnige Woche.